Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Wir starten hiermit in der Podcast-Reihe Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag mit einer neuen Folge, die sich bezieht auf ein Themenheft für die Kunst und Unterricht, nämlich das Themenheft Vernetzt, Lernen und Leisten. Dieses Themenheft durfte ich zusammen herausgeben mit meinem Kollegen Tom Klein. Ich stelle mich einfach mal vor und dann kannst du das im Nachgang tun, lieber Tom. Mein Name ist Lars von Bansen, wie gesagt, ich bin Mitherausgeber der Kunst und Unterricht und auch stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Ostwestfalen und natürlich auch Kunstlehrer und dieses Themenheft Vernetzt, Lernen, Leisten liegt mir sehr am Herzen, weil die Etablierung einer veränderten Prüfungskultur, glaube ich, nicht nur unser Fach betrifft, sondern das Schulsystem als solches. Aber bevor wir gleich dazu kommen, lieber Tom, vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Tom Klein. Ich bin Lehrer in der Gesamtschule in Herzogenrath in der Nähe von Aachen. Ich bin abgeordneter Lehrer an der Uni in Aachen und ich mache auch Fortbildung für die Bezirksregierung in Köln.
Das heißt, du hast auch verschiedene Ebenen, die du miteinander verbindest. Und ich denke, das Thema Prüfungen auf allen Ebenen hat irgendwie Relevanz. Betrifft auch Studierende, Lehramtsanwärter natürlich gerade, auch in der zweiten Phase, aber natürlich auch Schülerinnen und Schüler. Um die soll es heute vor allen Dingen gehen. Und wir wollen in das Thema einfach mal einführen mit so einem Eingangsbild. Ich glaube, das macht es vielleicht ganz plastisch. Wenn man sich unsere meritokratische Leistungskultur einmal anguckt, und das ist es ja, in der wir uns bewegen, wo wir quasi jedem Schüler individuelle Leistungen attestieren, in dem Fall aktuell, im aktuellen System mit Noten. So können wir uns eigentlich dieses Leistungsprinzip so vorstellen, als wenn wir Publikum in einem Stadion sind, in dem ein Marathonlauf stattfindet. Und wir bejubeln die Athleten, wir können auch von Schülern sprechen, die in das Stadion kommen und dort ihre letzten Runden drehen. Wir blenden dabei aber, wenn man so will, systematisch aus, wie die Athleten und Schüler überhaupt in dieses Stadion gekommen sind. Denn vielleicht wurden einige mit dem SUV direkt vor den Eingang gefahren von ihren Eltern. Andere mussten aber zu Fuß kommen und haben vielleicht sogar noch ihren kleinen Bruder auf dem Rücken im Huckepack. Diese Metapher zeigt vielleicht etwas auf, was ja die OECD auch bescheinigt hat, dass in Deutschland das Schulsystem sehr stark vom Elternhaus abhängig ist. Wir tun immer so, als wenn Leistung etwas Individuelles ist, dabei blenden wir systematisch aus, dass diese Leistung häufig einen sehr sozialen Hintergrund hat. Und wir wollen uns gerade in diesem Themenheft und auch mit dem Podcast eigentlich mit diesen sozialen Dimensionen von Leistung auch beschäftigen. Und dazu passt auch diese erste These, die wir mitgebracht haben, Trennung von Lernen und Leisten, gilt es zu revidieren. Vielleicht, lieber Tom, magst du einmal mit dieser ersten These starten?
Ja, sehr gerne. Da habe ich auch ein schönes Bild zu. Also stell dir mal vor, du hast eine Firma beispielsweise für Fensterscheiben und möchtest, dass sie noch besser funktioniert, und dann machst du eine große Evaluation, heuerst zum Beispiel ein Beratungsunternehmen an und findest dann tatsächlich heraus, welche Prozesse sich wo verbessern ließen und so weiter. Aber statt dann diese Verbesserungen vorzunehmen, stellst du in der Folge einfach keine Fenster mehr her, sondern produzierst jetzt Autoreifen. Und dann hätte man sich, denke ich, die Evaluation auch sparen können. Das klingt ein bisschen abwegig, aber in so einer Logik wird oftmals in der Schule Prüfungen gemacht, also Leistungserhebungen durchgeführt. Also man schreibt eine Arbeit und danach kommt das nächste Thema. Und um es mit den Sprachen der Bildungswissenschaften zu sagen, ein formatives Assessment, also individuelles Feedback für den weiteren Lernprozess, das der Förderung dient und das während des Lernprozesses stattfindet, ist wesentlich gewinnbringender als ein summatives Assessment, das der abschließenden Bewertung dient. Und in der Schule bekommen da Schüler ganz oft meiner Meinung nach den Eindruck, dass es eigentlich um Können geht und eigentlich nicht ums Lernen wirklich. Und wie schnell und wie gründlich jemand etwas gelernt hat, etc., erscheint weit weniger wichtig als die Performance, die ich in der Prüfungssituation oder im Unterricht zeige. Und das dann auch egal, was ich vorher schon wusste und konnte. Insofern ist das Leisten oder Prüfungssituation oftmals blind für individuelle Prozesse und für soziale Eingebundenheit des Denkens und Könnens. Oder analog zu den soziologischen und pädagogischen Kritik am Leistungsbegriff hat das Ricken genannt Ausdruck einer individuellen Urheberschaft. Und das wird auch in der Kunst langsam für die Erosion des Autonomiekonzeptes praktiziert und diskutiert. Also beispielsweise sprach Bason Bock in der Rezension der Documenta 15 vom Ende der westlichen Kunstkonzepts mit der Formel Autorität durch Autorenschaft. Also der Ausgangspunkt allerdings für die Trennung von Lern- und Leistungsaufgaben war eigentlich eine sinnvolle Forderung. Also die Überlegung, Lernaufgaben von Leistungsaufgaben zu trennen, damit die Schüler nämlich und Schülerinnen natürlich in den Lernaufgaben keine Angst vor Fehlern mehr haben, also ausprobieren können und so weiter.
Ja, aber ist das nicht genau eigentlich eine Verlagerung des Problems, sage ich jetzt mal, ne? Also so gut das ja gemeint ist, quasi eine positive Fehlerkultur zuzulassen in Lernprozessen, sie dann aber umso strenger vielleicht in sogenannten Leistungssituationen dann eben nicht zuzulassen und da auch genau hinzugucken. Also verlagert das nicht mehr oder weniger diese Angst vor Fehlern nur in diese Phasen der punktuellen Leistungserbringung, also sprich in Klausuren, in Klassenarbeiten, wie auch immer.
Ja, nach Ken Robinson ist das der Hauptgrund, weshalb Schule Kreativität tötet. Der hat da so einen schönen TED-Talk gemacht, wo er das sehr präzise auf den Punkt bringt. Also indem Schule einfach Fehler fokussiert und sanktioniert, wird Kreativität getötet. Und das hat natürlich negative Folgen. Also wenn ich Leistungsaufgaben von Lernaufgaben trenne, dann werden die Leistungsaufgaben natürlich automatisch in irgendeiner Form aufgebauscht, wenn sie von den Lernaufgaben entkoppelt werden. Die stehen dann ganz schnell für so künstliche Gebilde am Ende, bei denen man keinen Fehler mehr machen darf. Und ich denke, das ist das falsche Signal. Also auf der einen Seite, also hier, das nicht wertende Rumspielen oder die Fehlertoleranz, ich überspitze das jetzt mal, und dort auf der anderen Seite ist das ernste Damoklesschwert der Prüfung, wo keine Fehler gemacht werden dürfen. Und allein diese Prüfung zählt dann am Ende, während die Lernphase das eigentlich nicht tut. Und ich denke, man sollte auch bei der Bewältigung von und dem Herangehen von Lernaufgaben mit in eine Bewertung einfließen lassen, da hier wertgeschätzt werden kann, inwiefern jemand sich hier sich getraut hat oder ausprobiert hat. Und ich denke mal, das ist einfach wichtig, dass man einfach ein Scheitern auch vor einem Kunstunterricht dann wertschätzen kann. Natürlich ist keine Dauerkontrolle sinnvoll und auch noch nicht zielführend, aber es müsste positiv einfließen, denke ich, wenn Schülerinnen und Schüler Lernaufgaben positiv bewältigen, also Risiken eingehen, neue Wege suchen und finden und so weiter. Sollte also ein begleitendes, unterstützendes, formatives Assessment für den Lerneffekt geben und nicht alleine ein summatives, also eine Prüfung am Ende. Und ich denke, vor allem muss es eine positive Fehlerkultur geben, die dann in irgendeiner Form im Kunstunterricht gelebt werden muss.
Ja, und diese positive Fehlerkultur kann ja auch dann gerade sozial grundiert werden. Also du hast es gerade gesagt, die Angst vor Prüfungen entsteht ja vor allen Dingen auch deshalb, weil wir immer von isolierten Prüfungen ausgehen, die jemand alleine zu bewältigen hat. Im Idealfall in räumlicher Trennung zu anderen. Und das ist ja auch ein Konzept, und wo wir sagen, wir wollen da Impulse setzen, die auch andere Beispiele zeigen, wo es eben auch möglich ist, gerade Leistung eben nicht nur als individuelles, wenn man so will, Signifikat einer Person oder als Attribut einer Person zuzuschreiben, sondern eben sozial zu grundieren. Das wäre quasi unsere zweite These, dass wir sagen, wir wollen eben auch kollaboratives Arbeiten fördern. Und lieber Tom, auch da haben wir ja im Heft so ein paar Beispiele. Vielleicht kannst du uns mal da mitnehmen und uns eins vielleicht vorstellen.
Genau, ich habe im Heft ein Beispiel, in dem eine soziale Vernetzung, also ein kollaboratives Arbeiten stattfindet. Da die Schüler und Schüler überlegen in kleinen Gruppen, wie sie mit Hilfe von Augmented Reality Apps vorgefundenes in künstlicher Weise kommentieren oder ergänzen. Neben den herkömmlichen Aspekten, wie der kollaborativen Ideengenese, das machen ja schon ganz, ganz viele und wird auch ganz viel gemacht, und der arbeitsteiligen Durchführung und der Absprachen, haben die Schülerinnen und Schüler dann ihre Werke virtuell beispielsweise durch einen QR-Code vor Ort hinterlassen. Und alle konnten sich die Werke dann vor Ort auch ansehen und auch kommentieren. Und dieses Kommentieren wiederum konnte dann auch durch Dritte gemacht werden, also durch Leute, die einfach Passanten, die vorbeigingen und diesen QR-Code dann gescannt haben. Und das war wiederum ein guter Anregungspunkt für weitere Reflexionen und so weiter. Und man konnte mit Betrachtenden dann einfach in den Austausch treten. Ein weiterer Punkt war hier, das waren die simultanen Absprachen mit möglichen Bewertungskriterien. Also sprich, das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler über diese mitbestimmt haben und sie immer wieder zur Diskussion standen. Wir haben also kollaborativ Kriterien aufgestellt und immer wieder zur Diskussion gestellt und auch verworfen und konkretisiert und so weiter. Und so wurde den Schülerinnen und Schülern auch klar, wie sie diese Kriterien erreichen können und auch, wie die Bedingungen bewertet werden können.
Was ja auch spannend ist, also Kritiker sagen immer, dass Kollaboration quasi den Einzelnen oder dass der Einzelne untergeht quasi dann in der Gruppe. Dabei ist das ja gar nicht so. Also der Einzelne profitiert ja auch geradezu eigentlich von Kollaboration, ne?
Genau, es gibt dann ein total schönes Konzept von, ist schon ein bisschen älter, aber ich finde es immer noch sehr aktuell, ist von Vygotsky. Ja, der nannte das die Zone der nächsten Entwicklung oder anders formuliert, kollaborativ ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und das bedeutet, dass ich in der Kollaboration viel mehr erreichen kann, als ich alleine in der Lage werde, weil gleichsam die Zone meiner Möglichkeiten, also die Zone meiner nächsten Entwicklung durch andere wiederum ausgedehnt werden kann. Und dadurch kann ich mich erst bilden oder vielleicht ein bisschen neudeutscher formuliert. Das gilt ja auch momentan als einer dieser Future Skills, ja, also diese 4K, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Und ich denke, das wird immer stärker gefragt werden, weil wir später auch, denke ich mal, im Arbeitsmarkt immer stärker kollaborativ arbeiten müssen. So nebenbei gesagt, heterogene Gruppen, hat man festgestellt, sind auch viel produktiver und kreativer. Also im späteren Berufsleben ist genau diese Fähigkeit der Kollaboration eigentlich gefragt. Und die Ergebnisse sind stets eigentlich das Produkt der Zusammenarbeit. Also niemand ist ja eine Insel und macht dann für sich das alleine. Und das ist eine ganz große Diskrepanz, denke ich, in der Schule, dass eigentlich alles so im Gemeinsamen stattfindet und man viel mehr erreichen kann, aber in der Schule das immer verboten und sanktioniert wird. Also im Kunstunterricht findet ja schon viel Kollaboration statt. Und ich denke, es wird einfach Zeit, dass sich dies auch auf den Aspekt des Leistens, also der Prüfung einfach erstreckt. Lars, ja. Unsere dritte These wäre andocken, die Künstlichkeit der Prüfungssituation müsste verändert werden, und zwar indem man authentische Lernleistungen ermöglichen kann. Wie würdest du dir das denn vorstellen?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal mit dem Bild einer nicht authentischen Prüfung an. Das kommt gerade aus dem Zentralabitur NRW, kann ich direkt einfach mal vielleicht verlesen. Vielleicht wird das dann nochmal ein bisschen plastischer. Analysieren Sie die formale Gestaltung des Werkes und berücksichtigen Sie dabei insbesondere die Aspekte Bildfläche, Bildraum, grafische Mittel einschließlich Lichtführung und Form, gestalterische Ausführung von Figur und Umraum in Bezug auf deren Abbildhaftigkeit. So, und man kann sich natürlich jetzt das angucken, und das ist ja so eine typische zweite Aufgabe, ne, nach einer Bildbeschreibung so in diese Analyse einzusteigen. Und natürlich ist das eine konstruierte Leistungsaufgabe. Allein deswegen schon, weil die Analysekategorien gar nicht aus einer Fragwürdigkeit entstehen. Also aus einer Erstbegegnung mit dem Bild, wo man dann vielleicht überlegt, was kann man denn eigentlich sinnvollerweise an diesem Bild analysieren? Und die viel größere Frage stellt sich ja auch, warum sollte man überhaupt etwas analysieren an dem Bild? Also welche Frage habe ich überhaupt an das Bild? Und welche Frage möchte ich überhaupt selbst klären? Und man sieht das ja schon, dass es hier eigentlich nur darum geht, irgendwelche Analysekategorien abzuarbeiten, um zu dokumentieren, dass ich in der Lage bin, dieses Fachvokabular, wenn man so will, zur Anwendung zu bringen. Mehr ist da jetzt gar nicht gewollt. Aber das zeigt sich ja auch dann in anderen Klausuren. Und als Gegenmodell zu diesen eher künstlichen Leistungssituationen hat dann die Bildungswissenschaftlerin Anne Slivka diesen Begriff der authentischen Leistung vor allem geprägt. Den gab es natürlich vorher auch schon, aber sie meint damit so eine Echtheit und Bedeutsamkeit auch für SchülerInnen. Und damit ist dann zum einen gemeint, dass Schülerinnen und Schüler eben auch bei der Auswahl schon einer zu bringenden Leistung eigene Vorstellungen, auch Interessen, aber auch Lernbedürfnisse mit einbringen können, dass sie eben selbst involviert sind. Sie nennt das Voice and Choice als Konstrukt, dass die Schüler da eben mit einbezogen werden. Und zum anderen aber auch, dass das Produkt, was nachher entsteht, nicht im resonanzleeren Raum verschwindet. Also nicht der Lehrer oder die Lehrerin der einzige Adressat einer Leistungsaufgabe ist oder auf einer Prüfung ist, sondern dass man authentische Resonanzräume schafft für einen größeren Adressatenkreis, indem man dann eben auch vielleicht seine Leistung verantwortet, zeigt, präsentiert.
Welche konkreten Möglichkeiten siehst du denn, um genau das zu realisieren im Kunstunterricht bei den Prüfungsaufgaben?
Ja, also man kann da natürlich auch vielleicht mal klein anfangen, wenn ich jetzt von der klassischen Klausur einfach mal ausgehe im Kunstunterricht. Dann könnte ein Ansatz darin liegen, diese Prüfung stärker zu individualisieren. Also ich habe in dem Heft auch ein Beispiel gezeigt einer Oberstufenklasse, die sich eben mit figürlichen Non-Finito-Plastiken etwa zu dem Thema Flucht und Vertreibung auseinandergesetzt haben. Und die Schüler haben dort in eine Theorieklausur, also war eine Bildanalyseklausur, wenn man so möchte, ihre eigenen praktischen Lernergebnisse mitgebracht. Und Die Aufgabe jetzt in dieser Klausur war es, ein, wenn man so will, kuratorisches Konzept zu entwickeln für eine mögliche Ausstellung, in der sie eben ihre eigene Plastik, die sie selbst vorher im Unterricht erstellt haben, in Beziehung setzen zu einer Fremdplastik. Sie haben dann quasi eine Gipsplastik bekommen der Eva von Rodin, die wir natürlich im Unterricht auch behandelt haben, auch in ihrem historischen Kontext. Und sie sollten eben eine Ausstellungssituation kreieren, wo sie ihre eigene Plastik in Beziehung setzen zu dieser Fremdplastik und sollten dazu dann eben ein kleines Raummodell anfertigen, sollten dazu eine Fotografie machen. Und diese Fotografie war dann quasi die Grundlage für eine vergleichende Analyse, wo sie natürlich dann auch eben diese Analysekategorien genutzt haben, aber die sie für sinnvoll erachtet haben. Und da sieht man schon, dass diese Leistungssituation, du hast es ja ganz am Anfang in der ersten These ja auch schon gezeigt, eben dann nicht isoliert war von dem Lernprozess, sondern dass es eben hier darum ging, etwas mitzubringen, was vertraut ist, was bedeutsam ist, in die Leistungssituation und das dann immer mit etwas anderem zu konfrontieren. Und aber wichtig hier auch dieses Endprodukt der Klausur war dann nicht nur eine schriftliche Erläuterung, sondern es war im Endeffekt auch schon, wenn man so will, die Blaupause nachher für die eigene Ausstellungskonzeption, weil die Schüler haben dann wirklich im Nachgang eine echte Ausstellung konzipiert, wo sie diese Fotos, die sie in der Klausur erstellt haben, und auch die kleinen Modelle auch mit präsentiert haben. Also das, da war dann die Rückmeldung, die Bewertung der Klausur oder die Korrektur auch der Klausur war dann im Endeffekt formatives Assessment, weil die Rückmeldungen konnten dann direkt einfließen auch wiederum in eine, ja, wenn man so will, Modifikation des eigenen Ausstellungskonzeptes. Ne?
Und wie man so einen Prozess begleitet, kann man ja sehr schön unterstützen durch die Digitalität. Dann wären wir bei der vierten These, das haben wir bis jetzt noch nicht so ganz reingebracht, und zwar die Digitalität als Chance zu erkennen und neue Formen der Prozessbegleitung und Kollaboration dadurch auszuloten und zu nutzen. Kannst du dazu was sagen?
Ja, genau. Vielleicht erstmal dieser Begriff der Digitalität wird ja häufig dann immer verwendet, auch in Abgrenzung zur Digitalisierung, also im rein technischen Prozess. Aber nach Felix Stalder ist ja Digitalität im Endeffekt ein kultureller Wandlungsprozess, den er festmacht an drei Aspekten: Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit. Wenn man das auf Prüfung mal herunterbricht, dann kann man ja sagen, dass dieser erste Aspekt der Referenzialität zum Beispiel gegeben ist, wenn ich digitale Hilfsmittel auch in Leistungssituationen, in Klausuren zum Beispiel nutzen kann. Es gibt ja da Beispiele für sogenannte Open Media oder Open Book Klausuren, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass Schüler alles das, was sie im Unterricht vorher gemacht haben, auch mit in eine Klausur nehmen können. Und das bedeutet natürlich automatisch, dass damit dann natürlich auch die Aufgaben verändert werden müssen. Es geht also weniger um Reproduktion von etwas, was ich vorher gelernt habe, sondern vielmehr um Anwendung, um Transfer. Das ist zum Beispiel etwas, was ich unter diesem Aspekt nutzen kann. Wenn ich diesen Aspekt der Algorithmizität nehme, dann fallen mir natürlich sofort KI-Tools ein, die ich als Sparringspartner einsetzen kann, um zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der schriftlichen Klausur bin, bei einer Bildanalyse oder was auch immer, nutzen kann, zum Beispiel um stilistische Korrekturen vorzunehmen an dem, was ich selbst gemacht habe, wo Schüler vielleicht auch befähigt werden, zu gucken, okay, was gibt es denn für stilistische Alternativen zu dem, was ich da geschrieben habe? Und warum könnte ich dann das vielleicht nehmen? Und nutzen. Also wichtig ist immer, das nicht einfach nur zu übernehmen, sondern auch kritisch zu reflektieren, was schlägt mir die KI vor. Aber das ist zum Beispiel dann dieses Bild des Sparringspartners. Ich trete in einen Dialog vielleicht mit der Maschine und kann dadurch vielleicht meine eigenen Produkte auch nochmal ganz anders reflektieren. Ne?
Mhm. Aber weiterhin wird ja durch digitale Tools auch die Möglichkeit der Kollaboration erhöht.
Ja, genau. Also Kollaboration, das hatten wir auch in der These stehen und das war ja auch ein Thema eigentlich unseres Heftes, ist ein Thema unseres Heftes, lässt sich natürlich auch nochmal ganz anders realisieren. Ne? Wenn ich mal an einem Beispiel jetzt oder auf ein Beispiel zurückkomme, was ich auch in einem Heft, wenn man so will, dargestellt habe, da geht es um eine Kollaboration mehr oder weniger einer 7. Klasse, einer Deutschklasse und einer 10. Klasse im Fach Kunst, die mehr oder weniger in einen fächerübergreifenden Feedback Interpretationsdialog eingetreten sind, aber das eben nicht real physisch, sondern tatsächlich via Mail. Mail scheint jetzt erstmal nicht so das neueste Medium zu sein, aber für die Unterrichtssituation vielleicht gar nicht so abwegig. Das Oberthema war entfesselte Natur in naturmagischen Balladen. Man hat sich jetzt in Jahrgangsstufe 7 in Deutsch natürlich mit dem Thema Balladen beschäftigt. Und die Oberstufenschüler haben dazu Visualisierung angefertigt zu einer Ballade von Otto Ernst, die Ballade Nies Randers. Und sie haben dann diese Visualisierung, also mit Bildern, meistens waren das Landschaftsdarstellungen mit dieser aufgeweihten Natur während eines Sturmes auf hoher See, haben dann diese Bilder den Siebtklässlern zur Verfügung gestellt. Und die Siebtklässler haben jetzt nicht nur die Ballade einfach analysiert, sondern sie haben den Schülern der Oberstufe eine Feedback-Mail geschrieben, nach bestimmten Kategorien natürlich, an konstruktives Feedback, wo sie dann eben auch beschreibende Elemente drin haben, analysierende Elemente, wo sie dann das Bild in Beziehung setzen sollten, auch zu der Ballade und so weiter. Und dann eben auch so eigene Fragen formulieren sollten, Verständnisfragen, aber auch Fragen, wo sie denken, naja, das ist ja schon eine individuelle Interpretation dieser Ballade, eigentlich steht im Text ja was anderes. Das heißt, die haben dann diese Mails formuliert und haben dann den Oberstufenschülern dieses Feedback gegeben. Und das war dann natürlich dann schön möglich, das asynchron zu ermöglichen. Das ist eben, finde ich, diese Stärke von Digitalität, dass die beiden Klassen müssen nicht immer, das ist ja in Schule auch schwierig, physisch präsentisch in einem Raum sein. Ne? Das wären dann jetzt ja irgendwie 50 Menschen. Die könnte man ja gar nicht in einem Raum jetzt zusammenbringen und dann sinnvoll miteinander arbeiten lassen. Aber über dieses über die asynchrone Kommunikation war es dann möglich, in also einen Dialog einzutreten, über das Bild. Und das hat dann gleichsam auch nochmal die Authentizität erhöht, weil natürlich plötzlich jeder Schüler quasi, ich sage mal, einen Brieffreund hatte oder jemand, mit dem er dann in Austausch getreten ist. Und damit war nicht ich als Lehrer quasi die zentrale Instanz, die jetzt irgendwie eine Rückmeldung gegeben hat, sondern es waren MitschülerInnen aus höheren Jahrgangsstufen. Das hat nochmal die Bedeutsamkeit auch erhöht und die haben wirklich dann so ein Ping-Pong gespielt, also hin und her und haben sich dann auch wieder Rückfragen gestellt zu dem Bild und zu der Feedback-Mail, die haben das sehr ernst genommen und das war eben möglich, ne? Ohne eben diese Co-Präsenz und das ist eben eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, auch Digitalität, finde ich, in Schule lebbar zu machen, weil eigentlich hat doch jede Schule ja auch ein Lernmanagementsystem irgendwo, wo Schüler dann mit einer eigenen Mail adressiert werden können. Und ich glaube, dass diese jahrgangsübergreifenden Dialoge oder auch Kollaborationen in dem Fall auch etwas sind, die eben durch diese Möglichkeiten nochmal erweitert werden können.
Statt das Ganze jetzt am Ende nochmal so zusammenzufassen, was wir sowieso schon gehört haben, fände ich schöner, wenn wir vielleicht Wünsche formulieren würden, was wir uns denn wünschen für die Zukunft der Schule bzw. des Kunstunterrichts. Also, was würdest du dir konkret wünschen, jetzt bezogen auf unser Thema?
Ja, also wenn ich mir das wünschen würde, dann müsste ich natürlich weit über den Kunstunterricht auch hinausgehen. Ich würde mir so eine entwicklungsförderliche Prüfungskultur wünschen. Das würde ganz konkret bedeuten, dass die Rhythmik des Lernens in allen Fächern nicht mehr wesentlich durch diese punktuell stattfindenden Klassenarbeiten oder Klausuren am Ende von Lerneinheiten bestimmt werden, sondern das Assessment eben oder auch Prüfungen als entwicklungsförderliche, wenn man so will, dialogische Reflexionsschleifen auch in den Lernprozess integriert werden. Du hast es ja am Anfang auch selbst gesagt. Und da finde ich es nochmal ganz spannend, also ein Wunsch vielleicht, auch dass andere Fachkulturen durchaus auch von der Kunstdidaktik lernen können, weil ich glaube schon, dass wir ja auch vielfältig auch in den entsprechenden Fachdidaktiken diesen Aspekt der Prozessorientierung sehr umfangreich schon reflektiert haben, ne? Weil das eben in bildnerischen Projekten immer schon ein wesentlicher Punkt war, bei längerfristigen Projekten eben diesen Entwicklungsprozess eben mit in den Blick zu nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn da wir auch Impulsgeber sein können von unserem Fach heraus in andere Fächer. Und wenn man nochmal auf unser Heft guckt, da hat ja die Gesine Hubstein ja auch am Ende einen schönen Kontextbeitrag geliefert, wo sie das eben auch zeigt, wie das in unserer Fachdidaktik immer schon implementiert war. Und das mag vielleicht auch ein Leseanlass sein für andere Vertreter in anderen Fächern. Genau, Tom, aber du hast sicherlich auch einen Wunsch, gehe ich mal von aus, der dir unter den Nägeln brennt.
Genau, geht eigentlich in dieselbe Richtung. Also ich würde mir vor allem wünschen, dass in der Schule das Lernen und weniger das Bewerten im Vordergrund steht, indem wir auf die Potenziale und weniger auf die Fehler schauen. Also eine Schule, in der einfach alle gemeinsam lernen und arbeiten, miteinander, kollaborativ, kreativ, gemeinsam Aufgaben bewältigen, die dann als sinnhaft auch wahrgenommen werden und als sinnhaft wahrgenommen werden können von den Schülern auch. Und ich hoffe sehr, das wäre natürlich ein ganz großer Wunsch, wenn unser Heft einen kleinen Beitrag zu leisten könnte, indem wir Beispiele einfach verdeutlichen oder ja, vielleicht Ideen generieren können, wie das funktionieren könnte im Kunstunterricht, aber natürlich, du sagtest ja schon, vielleicht auch in anderen Fächern darüber hinaus.
Also ich hoffe einfach, dass wir mit diesem Podcast, aber auch mit dem damit verbundenen Themenheft so ein bisschen Lust gemacht haben, selbst sich auf den Weg zu machen und diese vielen Möglichkeiten, die es ja heute schon gibt, auch in dem System, in dem wir uns befinden, dann einfach auch mal wirklich offensiv auszunutzen und dann gemeinschaftlich vielleicht irgendwann diese Kultur auch endgültig transformieren. Aber ich finde, diese vielen kleinen Schritte sollten erstmal auch gemacht werden, und dazu laden wir einfach ein und hoffen, dass Sie oder ihr selbst Freude habt, ja, da einfach euch mal selbst auf den Weg zu machen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon gemacht, und wir würden uns einfach auch über eure Rückmeldung freuen, ganz jenseits dessen, was wir jetzt im Heft versammelt haben. Also unsere Mails sind ja damit auch verknüpft jetzt mit diesem Podcast. Also scheut euch nicht, uns eine Rückmeldung zu geben. Wir freuen uns.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch fürs Lesen und natürlich auch fürs Rückmelden. Ja.
Genau. Einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.